Mal frage ich mich, was war eigentlich der Apostel Paulus für ein Typ? Wenn ich die Apostelgeschichte lese oder seine Briefe lese, wie hat er ausgeschaut? Was war das für ein Mensch, der als der größte Missionar aller Zeiten in die Geschichte eingegangen ist? Wir haben 13 Briefe von ihm und Lukas berichtet von seiner Bekehrung und von seinen Missionsreisen. Etwa die Hälfte der Apostelgeschichte beschreibt den Missionsdienst des Paulus. In seinen Briefen klingt auch immer wieder was Persönliches an. Er gibt uns Einblicke in sein Innerstes und daraus kann man schon so ein bisschen Schlüsse ziehen. Und Lukas, der war ja einige Zeit persönlich mit ihm auch unterwegs, auf seinen beschwerlichen Reisen durch das Römische Reich. Lukas schildert ihn zunächst als einen fanatischen Christenverfolger und dann als einen leidenschaftlichen Missionar und Gemeindegründer. Paulus muss ein Mann voller glühender Leidenschaft und voller Energie gewesen sein. Und gleichzeitig scheint auch immer wieder durch, dass er auch schwach war. Er war kein brillanter Redner, das sagt er selber auch. Gleichzeitig war aber ein gebildeter Denker, philosophisch auf der Höhe seiner Zeit, rhetorisch exzellenter Autor. Und ich frage mich nicht nur, wie er ausgeschaut hat, sondern wie hat dieser Mensch auf die Menschen seiner Zeit gewirkt? Man sagt ja, es gibt Menschen, die haben so ein Charisma. Wenn man denen begegnet, da knistert es irgendwie. War der Paulus so einer? Wie hat Paulus auf die Menschen reagiert? Oder wie haben sie auf ihn reagiert? Wie kann man sich den vorstellen? Alois Prinz, von Haus aus kein Theologe, sondern Schriftsteller mit dem Schwerpunkt Biografien. Er hat unter anderem eine Biografie über Ulrike Meinhof geschrieben, hat auch einige Auszeichnungen erhalten. Der hat sich dran gemacht und eine Biografie von Paulus geschrieben. Und wie gesagt, kein Theologe, er stützt sich dann eben auch nicht nur auf die Apostelgeschichte und auf die Briefe des Paulus, sondern er rekonstruierte das Leben des Paulus anhand neuerer archäologischer Erkenntnisse und auch neuer theologischer Erkenntnisse. Und so entstand durch ihn ein einfühlsames Bild von einer Persönlichkeit des Paulus, ein Mann voller Tatkraft, aber auch Schwäche. Und Alois Prinz schreibt in seinem Buch, der Titel heißt »Der erste Christ«, er stellt sich Paulus so vor, ich zitiere, Paulus ist eigentlich noch nicht alt, Anfang oder Mitte 50 vielleicht. Man sieht ihm an, dass er schon viel durchgemacht hat. Lange beschwerliche Reisen mit ihren Gefahren, mit Überfällen und Schiffbrüchen, schweren Krankheiten, Hunger und Durst, Kälte und Hitze, auch schwere Zeiten im Gefängnis. Und immer wieder diese körperlichen Strafen, die er aushalten musste. Mehrmals ist er mit dem Stock und der Peitsche geschlagen worden. Einmal hat er sogar eine Steinigung überlebt. Sein Körper ist von Narben übersät. Er ist eher klein und gedrungen. Seine Beine sind muskulös und krumm wie bei einem Marathonläufer. Sein Schädel ist fast kahl. Er ist ausdauernd und zäh. Und wenn er in Fahrt kommt, geht eine Energie von ihm aus, die alle mitreißt. Soweit der Alois Prinz. Wenn er in Fahrt kommt, schreibt er, dann geht eine Energie von ihm aus, die alle mitreißt. Und diese Beschreibung, die hat sich der Alois Prinz nicht ausgedacht, sondern die kann man aus einer apokryphen Schrift entnehmen, nämlich den sogenannten Paulusakten. Und ich glaube, das war auch so. Obwohl er körperlich schwer gezeichnet war, dieser Mann, ging von ihm eine Energie aus, wenn Menschen ihm begegnet sind, die Menschen mitgerissen hat. So stelle ich mir das vor. Die Frage ist, woher kam diese Energie? Was war das, was in diesen Menschen gesteckt hat, was die Menschen fasziniert und mitgerissen hat, aber auch provoziert? Paulus hat auch polarisiert, auch das war klar. Die einen waren für ihn, die anderen waren strikt gegen ihn. Und Alois Prinz schreibt über das Leben von Paulus, es ist die Geschichte eines Mannes, der unglaubliche Strecken zurücklegte, der unvorstellbare Strapazen auf sich nahm, um die Botschaft von der befreienden Liebe Gottes in die Welt hinauszutragen. Alois Prinz bezeichnet sich selbst nicht als Christ, sondern als Suchender mit vielen Fragen. Und seine Fragen, seine persönlichen Fragen zum Thema Glauben und Religion haben ihn bewegt, sich mit diesem Leben des Apostels Paulus zu beschäftigen, um sich seiner eigenen religiösen Haltung klar zu werden. Finde ich sehr interessant. Und nach seiner Recherche über die Anfänge des Christentums kommt er zu einem Schluss, den finde ich wiederum sehr beschämend für uns Christen, Nämlich er schreibt heute, nach über 2000 Jahren Christentum, ist von dem Elan, mit dem die christliche Botschaft die Welt erobert hat, nicht mehr viel zu spüren. Jedenfalls nicht in Europa. Also heute, sagt er, ist von diesem Elan, den Paulus und Co. hatten, nichts mehr zu spüren. Das macht mich nachdenklich. Und er fragt, welche Kraft war es, die das junge Christentum auf den Weg gebracht hat? Welche Kraft war das, die das junge Christentum, die einen Menschen wie Paulus und Barnabas und Silas und all die anderen auf den Weg gebracht hat und die innerhalb einiger Jahrzehnte die damalige Welt erobert hatten? Dieser Frage möchte ich nachgehen, auch im Blick auf Pro Christ, auf unsere nächste Woche, wo auch das Reich Gottes ausgebreitet wird. Dieser Frage möchte ich nachgehen. Woher nahm Paulus, der Missionar, die Energie, dass Menschen, die ihm begegnet sind, mitgerissen wurden? Und ich möchte auch von Paulus lernen, damit auch wir etwas von diesem Elan bekommen, von diesem ursprünglichen Elan, mit dem die ersten Christen damals die Welt eroberten. Gehen wir zunächst mal nach Korinth. Paulus erinnert die Korinther in seinem ersten Brief an die Erstbegegnung mit ihm. Und das ist sehr interessant, wie Paulus dort von den Menschen wahrgenommen wurde. Und da bekommen wir einen kleinen Eindruck, wie er wohl auf Menschen gewirkt hat. Paulus schreibt selbst über diese erste Begegnung: Ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch von nichts anderem wissen zu wollen als von Jesus Christus, besonders davon, dass er gekreuzigt wurde. Ich trat mit einem Gefühl der Schwäche und zitternd vor Angst bei euch auf. Ich setzte bei meiner Rede und meiner Verkündigung nicht auf die Weisheit und die Fähigkeit zu überzeugen. Ihre Wirkung verdankte sich vielmehr dem Heiligen Geist und der Kraft Gottes. Da ist was falsch. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Wir sehen hier diesen Gegensatz von menschlicher Schwäche und gleichzeitig auch den Verzicht auf rhetorische Weisheit, was er ja durchaus gekonnt hätte, und der Kraft Gottes. Paulus sprach also schwach und zitternd vor Angst zu den Korinthern, und die wiederum wurden von der Kraft Gottes berührt. Paulus hat also bewusst die menschliche Stärke und menschliche Fähigkeiten abgelegt, nicht auf Rhetorik und Philosophie gesetzt, sondern ganz auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft haben die Menschen erlebt. Jetzt stellt sich die Frage, wo war dann diese Kraft? Steckte sie in Paulus oder kam diese Kraft von außen aus dem Himmel irgendwie auf die Menschen herab? Im Brief an die Galater erfahren wir, wo diese Kraft denn zu verorten ist, wo diese Kraft steckt. Christus war in ihm, schreibt er. Galater 2,20 sagt er, deshalb lebe ich eigentlich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das ist das Geheimnis von Paulus. In ihm war Christus. Jesus lebte in ihm, aber nicht nur einfach in ihm, dass man sagt, er ruht so in mir drin, so eingekapselt, sondern Jesus hat in ihm gewirkt. Ich möchte es so formulieren, Jesus hat das Leben von Paulus gelebt. Und Paulus beschreibt das, was Jesus vor seinem Tod seinen Jüngern erklärt hatte. In Johannes 14 und 15 16 spricht Jesus mit seinen Jüngern über den Heiligen Geist, der kommen würde, wenn Jesus nicht mehr da ist. Und da hat Jesus den Jüngern gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Er bleibt bei euch und wird später in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Das klingt jetzt hier ein bisschen widersprüchlich, was Jesus da sagt. Er sagt, der Heilige Geist wird zu euch kommen und er wird in euch sein. Und dann sagt er gleich weiter im nächsten Satz, ich werde zu euch kommen. Damit sagt doch Jesus nichts anderes, als dass er selbst mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist in seine Jünger kommen würde. Dann heißt das, dass Jesus seine Jünger an Himmelfahrt kurz verlassen hat und am Pfingsten wieder zurückgekommen ist. Nur kam an Pfingsten nicht mehr leiblich zurück, sondern in dem Heiligen Geist in sie hinein. Jesus war nicht mehr bei seinen Jüngern, sondern in seinen Jüngern. Wir wünschen uns das oft, dass Jesus bei uns ist. Kennt ihr, beten wir vielleicht, Jesus sei jetzt bei mir. Die Jünger haben viel mehr bekommen. Jesus war jetzt nicht mehr bei ihnen, sondern er war in ihnen. Und das ist ein großer Unterschied. Sein göttliches Leben, seine göttliche Kraft war jetzt nicht mehr bei ihnen, so wie sie ihn in den 3 Jahren erlebt hatten. Da war die göttliche Kraft bei ihnen, neben ihnen, wenn sie neben Jesus standen. Sie erlebten seine göttliche Kraft hautnah, konnten sie das mitbeobachten, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie Jesus Menschen von Dämonen befreite, wie er den Sturm zur Ruhe gebracht hat. Sie konnten das Brot essen, was er auf wundersame Weise vermehrt hatte. Sie erlebten seine Kraft bei ihnen. Aber das war nicht in ihnen. Und mit Pfingsten kam jetzt etwas völlig Neues. Jesus kam zurück durch seinen Geist in sie hinein und jetzt war er in ihnen. Und damit war die gleiche göttliche Macht jetzt in ihnen, nicht mehr bei ihnen. Und das hatten sie kurz danach auch erlebt. Der Petrus zum Beispiel. Als Petrus einen gelähmten Mann am Tempel geheilt hatte, da hat eigentlich nicht Petrus geheilt, sondern Jesus hat durch Petrus geheilt. Jesus sagt, ich habe kein Geld, aber das, was ich habe, das kann ich dir geben. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Jesus in Petrus hat geheilt. Und später, als die Leute fragen, was hast du denn da gemacht? Wie war das denn? Mit welcher Kraft hast du das gemacht? Sagt er, nicht mit meiner Kraft, sondern mit der Kraft Gottes, mit der Kraft Jesu in mir konnte ich das tun. Und das Gleiche hat Paulus erlebt. Und er beschreibt das so, eigentlich lebe ich mir nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und Glauben heißt nichts anderes als Vertrauen. Und wenn wir das jetzt mit Vertrauen übersetzen, dann erschließt sich das, was er damit meint. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Vertrauen auf Christus in mir, was Christus in mir tut. Das heißt, Paulus vertraute nicht mehr auf seine eigene Kraft, nicht auf seine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, zum Beispiel auf seine Rhetorik und auf seine Weisheit, sondern er vertraute darauf, dass der Sohn Gottes in ihm wirkt. Er machte sich bewusst, Jesus lebt und wirkt in mir. Ich brauche eigentlich nur noch Christus wirken zu lassen. Ich brauche mich eigentlich nur noch von ihm leiden zu lassen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis seiner enormen Wirkung. Das ist die Energie, die die Menschen mitgerissen hat, weil er Jesus in sich hat wirken lassen. Es war nicht der Apostel Paulus, der die Menschen mitgerissen hatte. Es war Christus in Paulus. Das heißt, die Menschen, die damals dem Paulus in Korinth begegnet sind, die sind zwar diesem Mann begegnet, aber in Wirklichkeit sind sie Christus begegnet. Ohne das zu merken, dass sie hier dem lebendigen Gott begegnet sind. Jesus kam also in der Person von Paulus nach Korinth und hat dort den Korinthern gepredigt. Durch den Paulus. Und als Paulus in Lystra predigte, gibt es eine interessante Begebenheit. Da hörte ihm ein gelähmter Mann zu. Und als dieser gelähmte Mann Paulus reden hörte, da spürte dieser gelähmte Mann etwas von der göttlichen Kraft in Paulus. Und er glaubte, der kann mich heilen. Woher hat er diese Ahnung gehabt? Kommt einer, predigt, der kann mich heilen. Das heißt, dieser Mann begegnete eigentlich nicht nur Paulus, sondern Christus. Er spürte etwas von der göttlichen Kraft in Paulus. Und er wusste, dieser Mann kann mich heilen. Und Paulus wiederum sah diesen Mann und erkannte den Glauben in ihm. Und das war jetzt auch nicht einfach nur Paulus, sondern das war Christus in ihm. Nur so kann ich mir das erklären, dass er spürte, Jesus sagte ihm, der glaubt und den kannst du jetzt heilen. Und so heilte Paulus im Namen Jesu diesen gelähmten Mann. Er ließ sich von Jesus leiten, hörte auf ihn und so sagte er, steh auf. Und dieser Mann stand auf und sprang umher. Und die Menschen, die das sahen, die haben auch sofort gespürt, hier sind die Götter unter uns. Und das war dann die Folge in dieser Geschichte, dass sie sagten, die Götter sind gekommen. Sie haben halt etwas von der göttlichen Macht in Paulus gespürt. Paulus schreibt, eigentlich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, Christus lebt nicht nur in Paulus, sondern durch Paulus. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich Christus in mir habe oder ob Christus durch mich hindurch in mir wirkt, ob er mein Leben lebt. Das war also nicht nur die göttliche Kraft in ihm, sondern Paulus nahm sein eigenes Leben zurück, um mehr und mehr das Leben von Jesus durch sich hindurch wirken zu lassen. Und im Brief an die Philipper hat er das so formuliert, ganz schlicht: Christus ist mein Leben. Das ist noch radikaler, als was wir eben in Galater 2 gelesen haben. Christus ist mein Leben. Jesus lebte also nicht nur in Paulus, sondern Jesus lebte das Leben von Paulus. Das ist das Geheimnis. Und im Brief an die Philipper bekommen wir einen kleinen Eindruck, was das dann bedeutet hat oder was das bedeuten kann, wenn Jesus das Leben eines Menschen übernimmt und lebt. Paulus war im Gefängnis, als er das geschrieben hatte. Christus ist mein Leben im Gefängnis. Welche Wirkung hatte das, dass Jesus das Leben von Paulus gelebt hatte? Paulus schrieb aus dem Gefängnis jetzt und sagt: Meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Meine Lage im Gefängnis hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar gefördert. Das ist enorm. Menschlich betrachtet müsste man jetzt denken, Paulus im Gefängnis, die Mission ist gestoppt oder zumindest deutlich eingeschränkt, wenn der Hauptmotor der christlichen Mission verhaftet ist und Gefängnis blockiert. Aber Paulus erlebte genau das Gegenteil. Seine schwierige Lage förderte sogar das Evangelium. Das Gefängnis konnte also diese Mission nicht einschränken, sondern im Gegenteil, es hat ihr sogar noch einen Schub gegeben. Warum? Weil Jesus das Leben von Paulus gelebt hat. Und Jesus, der sagt: Freunde, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Diese Macht lässt sich nicht durch Gefängnismauern einschränken. Jesus hatte also die Gefangenschaft des Paulus benutzt für seine Mission. Und konkret hat das so ausgeschaut, Paulus schreibt: Dem ganzen Prätorium und allen anderen hier ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Das heißt, die Beamten im Prätorium, damals in Rom, und die Aufseher, die sind Christus begegnet, in diesem Gefangenen Paulus. Sie spürten etwas von Jesus in Paulus. Und das weckte in ihnen Neugier. Warum ist er eingesperrt wegen seines Glaubens? Ich wüsste gerne, wie viele durch ihn zum Glauben gekommen sind, aber es sind welche zum Glauben gekommen, denn er schreibt, das Evangelium hat sich in diesem Umfeld des Gefängnisses, des Prätoriums ausgebreitet. Menschen sind zum Glauben gekommen. Das war eine Wirkung. Eine zweite Wirkung war, dass die Mitarbeiter von Paulus durch seine Gefangenschaft ermutigt wurden. Auch das ist eigentlich nicht normal. Normalerweise müssten die Menschen Angst bekommen und sich verstecken, wenn der Anführer ins Gefängnis kommt. Sie sagen: Oh, jetzt wird's eng, jetzt müssen wir uns zurückziehen. Und sie erlebten genau das Gegenteil. Paulus schreibt: Viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkündigen das Wort ohne Furcht. Jesus lebte das Leben von Paulus. Und das hat seine Brüder und seine Schwestern im Glauben derart ermutigt, dass sie selbst jetzt auch mutiger geworden sind und in einer christenfeindlichen Umgebung das Evangelium verkündigt hatten. Was für eine enorme Wirkung. Mitarbeiter werden ermutigt, wagen mehr, reden ohne Angst von ihrem Glauben, auch wenn sie wissen, das kann mich das Leben kosten. Paulus schreibt noch von einer dritten Wirkung, nämlich Gelassenheit. Da gab es einige Mitarbeiter in seinem Umfeld, die konnten Paulus nicht leiden. Die waren neidisch und die nutzten jetzt diese Gelegenheit aus, als Paulus im Gefängnis war. Und er schreibt, einige von denen, die jetzt mutig geworden sind, verkündigen Christus zwar, weil sie neidisch auf mich sind und Streit mit mir suchen. Und die Christus aus Eigennutz verkünden, die meinen es nicht ehrlich. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schwer machen. Also sie wollen ihm das Leben schwer machen, ihn ärgern und reizen. Und dann sagt Paulus: Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Was für eine Gelassenheit. Was soll's, sagt Paulus. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Paulus konnte sich selbst zurücknehmen und sagen: Hauptsache, Jesus kommt groß raus. Auf mich kommt es doch gar nicht so drauf an, was mit mir passiert. Hauptsache, Christus kommt groß raus. Es musste ihn gar nicht bekümmern, dass da einige seiner Glaubensgeschwister ihm ärgern und das Leben schwer machen wollten. Paulus sagte sich: Es geht doch überhaupt nicht um mich. Es geht um Christus. Und Hauptsache, Christus wird verkündigt und kommt groß raus. es geht um Jesus. Er lebt mein Leben. Und dann geht es nicht mehr um mich. Und dadurch konnte er auch zuversichtlich, seine weitere Wirkung, zuversichtlich in seine Zukunft schauen. Denn der Ausgang seiner Gefangenschaft war völlig ungewiss. Er wusste nicht, werde ich hier dieses Gefängnis wieder leben verlassen oder werde ich hingerichtet werden. Und so schreibt Paulus, auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben. Denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Darin bestärken mich eure Gebete und der Geist, mit dem Christus mich ausgestattet hat. Paulus war sich sicher, egal was kommt, wenn Christus mein Leben ist, dann wird es am Ende immer gut werden, selbst wenn ich hingerichtet werde. Denn Sterben ist sogar mein Gewinn. Das ist dann der zweite Satz. Christus ist mein Leben und Sterben, wenn ich sterben würde, dann ist das für mich nicht das Ende, sondern der Gewinn, der Hauptgewinn. Dann ist Sterben nicht Verlust, sondern dann komme ich in Vollendung mit Christus zusammen. Insgesamt kann man bei Paulus eine Haltung entdecken, die sagt, Christus muss groß gemacht werden. Nicht ich, es geht nicht um mich, sondern es geht nur darum, dass Christus groß rauskommt. Und so konnte sich Paulus selbst ganz zurücknehmen, weil er sagt, egal was mit mir passiert, Christus muss groß rauskommen und dann wird es richtig werden. Und er schreibt, durch das, was mit mir geschieht, soll Christus groß gemacht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob ich am Leben bleibe oder sterbe. Völlig egal, ob ich lebe oder sterbe. Hauptsache Christus wirkt. Was für eine Haltung. Christus ist mein Leben. Das ist das Geheimnis von Paulus. Und das ist der Grund für den Elan, mit dem die ersten Christen damals die Welt erobert hatten. Und ich glaube, dieser Alois Prinz, der hat was davon gespürt bei seinen Recherchen über das Leben von Paulus. Und er musste feststellen, wenn ich die Christen heute so anschaue, und er hat das ja aus Distanz gemacht, da spüre ich nichts von diesem Elan oder sehr wenig, zumindest hier in Europa. Ich wünsche mir etwas von diesem Elan, den Paulus und seine Freunde hatten. Gerade auch jetzt im Blick auf unsere Themenwoche unglaublich. Und ich wünsche mir, dass Menschen, die heute Abend und morgen und die nächste Woche hier in dieses Haus kommen, dass diese Menschen Jesus begegnen, aber nicht nur auf der Leinwand, in dem, was Elke Werner und Steffen Kern predigen werden, sondern durch mich, durch euch, dass sie Jesus spüren, in uns, der auch in uns ist. Aber nicht nur für Pro Christ wünsche ich mir das. Ich wünsche mir das für mein Leben, für euer Leben. Denn das, was Paulus erlebt hat, Christus in mir, das war kein Privileg der ersten Christen. An die Kolosser schreibt Paulus von dem Geheimnis. Er sagt, das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Kolosser 1, Vers 27. Das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Christus war nicht nur in Paulus, sondern er ist auch in uns. Jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, der trägt Christus in sich. Und jetzt liegt es an uns, inwieweit wir diesen Christus in uns wirken lassen und Raum geben. Für Paulus war Christus das Leben. Und ist die Frage, was ist Christus für mich oder für dich? Was ist Christus für dich? Ist er Lebensergänzung oder das Leben? Jesus kann Lebensergänzung sein, dass er da, wo meine Kraft aufhört, dann anfängt. Also 80% wirke ich und dann 20% Jesus, musst du noch dazugeben. Oder ich lebe mein Leben und da, wo ich nicht mehr weiterkomme, kommt dann Jesus zum Zug. Oder ist Jesus Lebensverbesserung, dass ich mein Ding mache und naja, dann brauche ich auch noch ein bisschen Jesus dabei. Jesus kann Lebensergänzung, er kann Lebensverbesserung sein. Bei Paulus war er das Leben komplett übernommen. Was kann Jesus durch uns tun? Alles. Jesus kann alles durch uns tun. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich getan habe. Es liegt an uns, inwieweit wir Jesus wirken lassen. Ich möchte das mal mit diesem Handschuh deutlich machen. Dieser Handschuh kann alles das machen, was meine Hand auch kann. Er kann winken, er kann schreiben, er kann mich kratzen, er kann Dinge hochheben. Er kann eigentlich alles, was meine Hand auch kann, dieser Handschuh. Wie kriegt er das jetzt hin, dass er das machen kann? Dass ich ihm das sage, Handschuh, jetzt wink mal, Handschuh, mach das, Handschuh, heb hoch. Das geht nicht. Gut, jetzt kann ich denken, muss ich es ihm halt erklären, wie er das macht, dass er das endlich kann. Jetzt könnte ich ihm stundenlang erklären, wie man hier den Notenständer hochhebt. Er wird es nicht hinbekommen. Warum wird es nicht hinbekommen? Weil ich nicht drin bin, weil meine Hand nicht drin ist. Wenn ich aber in ihm drin bin, in diesem Handschuh, dann kann er wirklich alles machen. Kann schwere Dinge hochheben. Kann ich. Aufgepasst. Gut, ihr passt auf. Jetzt kann dieser Handschuh alles. Alles, was meine Hand kann, kann der auch. Und so ist es mit Christus in uns. Wenn wir Christus in uns wirken lassen und ihm freigeben, dann kann er trotz schwierigen Lagen, wie bei Paulus, dann kann er trotz unserer schwierigen Lagen das Evangelium fördern. Wichtig, er wird nicht unser Leben unbedingt verbessern. Das war für Paulus nicht schön im Gefängnis. Aber darum geht es Paulus gar nicht, dass er sagt, meine Lebensqualität ist so eingeschränkt. Jesus, verbessere du meine Lebensqualität. Er hat gesagt, Jesus, verbessere du das Evangelium. Breite du das Evangelium aus. Das heißt, egal in welcher Lage du steckst, er wird das Evangelium fördern. Andere werden ermutigt, das ist die zweite Wirkung. Andere werden durch dich, durch uns ermutigt, wenn wir Christus in uns wirken lassen. Wir werden selbst gelassen werden. Es geht nicht mehr um uns und was uns andere zufügen und wie sie mit uns umgehen. Völlig egal, es geht auch gar nicht um mich, es geht um Christus. Dann bekommen wir Zuversicht und Hoffnung. Und dann wird Sterben auch nicht das Ende sein, sondern Hauptgewinn. Es kommt immer auf die Einstellung ein. Paulus hatte die Einstellung, Hauptsache Christus kommt groß raus. Das war sein Motto. Es kommt nur darauf an, ob wir möchten, dass Christus groß rauskommt. Wenn wir das möchten, dass Christus groß rauskommt durch uns, dann können wir uns selbst zurücknehmen und er darf unser Leben leben. Und stell dir das mal vor, wie das aussehen könnte. Stell dir vor, Jesus lebt dein Leben. Jesus übernimmt jetzt sozusagen wie die Hand im Handschuh dein Leben. Stell dir das vor. Wie würde sich das auf eine schwierige Lage auswirken, auf deine gegenwärtige Situation, wenn Jesus dein Leben lebt? Hauptsache, Jesus wird groß gemacht. Wie könnte das aussehen? Wie wäre das, wenn Jesus durch dein Leben leben würde? Andere Menschen in deinem Umfeld würden ermutigt, nicht entmutigt, sondern ermutigt, mehr zu wagen. Wenn Jesus dein Leben leben würde, du würdest gelassener im Blick auf dich und deine Umstände. Selbst der Tod würde für dich zum Gewinn und nicht die Bedrohung. Stell dir vor, Christus begegnet durch dich anderen Menschen. Heute Abend bei ProChrist, die nächste Woche, auf deiner Arbeit, da wo du bist. Stell dir vor, Christus begegnet durch dich anderen Menschen. Du siehst durch Christus ihre Not, so wie Paulus diese Not von diesem Mann in Lystra gesehen hat, der da gelähmt auf dem Boden hockte. Du siehst ihre Sehnsucht. Du siehst ihren Glauben, ihren Wunsch. Stell dir vor, Jesus würde durch dich Menschen begegnen und er würde durch dich Antworten auf ihre Lebensfragen geben. Stell dir vor, Jesus würde durch dich ihre Nöte wegnehmen, dass er durch dich Heilung bringt in das Leben der Menschen. Stell dir das vor. Und stell dir das vor, das würde nächste Woche bei Unglaublich passieren. Das wäre doch unglaublich, oder? Amen.